Herzlich willkommen bei Transplant Talk, der Podcast über das Danach.
Und damit herzlich willkommen zu Transplant Talk. Ich sitze neben Anna. Anna ist Psychologin und herztransplantiert.
Und ich sitze hier heute mit Archie. Archie ist Comedian und Vater einer lungentransplantierten Tochter.
Ganz genau. Heute talken wir über ein Thema und zwar
kurz nach der Transplantation, was dir keiner sagt.
Ganz genau. Transplant Talk ist ein Format, wo man über ein Thema spricht. Das machen wir gemeinsam, zu zweit. Mhm. Und das geht auch ein bisschen kürzer. Also wir versuchen, uns auf 20 Minuten zu reduzieren. Mhm. Die Quintessenz unseres Wissens hier rauszuhauen.
Kriegen wir hin.
Was dir niemand erzählt? Ich bin gespannt. Anna, willst du anfangen? Hast du dir Gedanken drüber gemacht? Was hat dir niemand erzählt?
Ich habe mir Gedanken drüber gemacht, obwohl es wirklich schon lange, lange her ist.
Stimmt.
Ich bin ja 15 Jahre jetzt.
Das heißt, wann wurdest du transplantiert? Man muss jetzt schnell, warte mal, ist eine gerade Zahl, kann ich? 2010.
2010? Yes! Richtig gerechnet. genau, ja, jetzt in, gestern in 4 Wochen tatsächlich, ja, ist ja mein 15-Jähriges. Genau.
Cool.
Ja, was hat mir keiner gesagt? Der Unterschied, ich weiß nicht, gibt es einen Unterschied zwischen heute und damals? Was denkst du, was dir keiner sagt?
Vor und nach der Transplantation meinst du? Auf jeden Fall. Also was hat man gesagt? Vielleicht fängt man da an, weil unser Aufklärungsgespräch, also meine Tochter ist lungentransplantiert, sie wurde vor 2 Jahren lungentransplantiert. Das Aufklärungsgespräch hat bei uns 45 Minuten gedauert und wir haben Infos über die Operation bekommen und dann war noch eine Ärztin dabei, die gesagt hat, sie ist für die Nachsorge zuständig, da geht es um die Medikamente und viel mehr, also man hat kaum Infos bekommen. Wir wurden gefragt, ob wir gerne Kontakt hätten zu einer Familie, die auch ein lungentransplantiertes Kind hat.
Ah, oh, okay.
Und der Kontakt konnte aber gar nicht hergestellt werden. Also, und
wieso
dann,
nicht?
Ja, ging, also wir wurden dann gefragt, ja, nee, wir hätten ein herztransplantiertes Kind. Und dann dachte ich so, ja, das ist jetzt, war für mich nicht so interessant.
Ja.
Und man, ich habe kaum Infos gehabt. Das heißt, mir hat fast keiner irgendwas verraten, sozusagen.
Ja.
Und genau, also so diese ganzen Themen, die danach kommen und kamen, wie was heißt denn das zu leben mit einer lebensverkürzenden Diagnose? Also selbst als transplantierter Mensch hat man ja eine lebensverkürzende, zumindest Erwartung, Lebenserwartung. Mhm. Wie, ne, wie ist das Leben mit Medikamenten danach, mit Nebenwirkungen, mit überhaupt in den Alltag wieder reinfinden? Ja, als sich Familie neu finden. Mhm. Ich habe mit meiner Frau kurz gestern drüber gesprochen und die meinte halt auch, ja, es ist so ein bisschen wie, ja, wie so ein neues Leben kriegen, ne? Wie so ein neues Kind kriegen eigentlich, wie so ein, ne?
Ja.
Man hat dann irgendwie, genau.
Ja, auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt ein Aufklärungsgespräch, also sicherlich hatte ich ein Aufklärungsgespräch, aber ich kann mich so bewusst gar nicht mehr so daran erinnern, also.
Du warst 18 schon?
Ich war 17.
17.
Genau, und ja, ich wurde ja so über eigentlich 2 Jahre lang so ein bisschen mit dem Thema konfrontiert,
ja,
ob ich dann irgendwann mal ein neues Herz brauche. Deswegen, ich glaube, so ein richtiges Aufklärungsgespräch gab es so nie. Ich weiß, dass ich so einen ganzen Bund an Zetteln bekommen habe, irgendwie so ein ganzes Paket, gefühlt 50 Stück, was ich mir aber wahrscheinlich nie durchgelesen habe, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ja, und so punkto Nebenwirkung dann oder was es zu Hause macht und so, ne? Das, da wurde, glaube ich, nie drüber gesprochen.
Echt?
Also ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern irgendwie. Also
wir haben aus Hannover, aus der MHH, also aus der Medizinischen Hochschule Hannover, einen Leitfaden für Angehörige und Patientinnen, glaube ich, mitbekommen. Und da ging es gezielt um Kinder. Und das war toll.
Ja, okay, gut.
So Infos zu kriegen, aber das hat ja auch mehr, nicht Angst, aber natürlich Druck gemacht.
Ja, verstehe ich. Ich habe mal so ein, ich glaube, ich habe so ein Buch bekommen, was das Herzzentrum hier in Berlin damals, oh, ich weiß gar nicht, weiß nicht mehr, wie das hieß. Mhm. Und da stand auch alles drin, glaube ich. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich es mir durchgelesen habe, weil ich glaube, ich wollte es auch nicht wissen.
Ah, okay.
So, was dann danach kommt. Also.
Spannend. Aber hattest du wie so Fragen zur Operation dann oder so?
Ja, also das habe ich mir alles, glaube ich, im Internet durchgelesen, also
krass,
gegoogelt,
wow,
was glaube ich nicht so klug war. Ja, also ich weiß nicht, welche Erfahrung ihr mit Google gemacht habt, aber da kann man ja alles und nichts finden. Ja, deswegen. Habt ihr denn darauf aufgepasst, dass Maler wirklich auch nur die Infos kriegt, die wichtig sind, also dass sie, also filtert?
Interessante Frage. Ich war letzte Woche, wir sind wegen einer anderen Diagnose bei einer Ärztin gewesen und die Diagnose stand fest und dann meinte Maler, was habe ich denn? Und dann meinte die Ärztin, ja, da musst du deine Eltern oder deinen Vater fragen oder deinen Eltern fragen, ob die das. Und dann bin ich so, nee, sie können es ruhig erzählen, weil ich denke so, auf jeden Fall, Transparenz ist super wichtig.
Ja.
Also was ich, ja, wir haben natürlich ein bisschen vorgefiltert, ja. Gefiltert und, aber weniger gefiltert, ich würde sagen, mehr übersetzt.
Ja,
also ich habe tatsächlich in der Zeit eine ErzieherInnen-Ausbildung gemacht.
Ja.
Meine Frau ist Sozialarbeiterin und da war ganz klar, also vor allen Dingen, meine Frau ist in einem sehr ehrlichen Verhältnis, immer mit der Umwelt und dem Kind, was auch nicht immer mega positiv angenommen wurde.
So, ja, ne? Verstehe ich, ja.
Also zum Beispiel hat meine Frau nach der Transplantation einen Film geguckt über eine Lungentransplantation von einer, die Mukoviszidose hatte, die war jugendlich und da war die Aussage in dem Film, sie kann noch 5 Jahre mit der neuen Lunge leben.
Ja.
So. Und dann hat meine Frau schon nachgefragt, hast du gehört, wie lange das, sie gesagt hat, sie noch leben kann mit dieser neuen Lunge?
Ah ja, okay, also schon konkret, ja.
Schon konkret nachgefragt. Also jetzt nichts von außen nochmal reingegeben, aber schon geguckt, was sie da mitkriegt.
Okay.
Weil meine, ne, Judith sagt, also meine Frau, die sagt halt, dann hat Maler auch was an der Hand, mit dem sie arbeiten kann.
Ja.
So, auch wenn das eine harte Aussage ist.
Ich wollte gerade sagen, also ich habe auch gerade überlegt, vielleicht so vor dem Titel, was dir keiner sagt. Ich habe auch gerade überlegt, ob bei mir viel so das Thema war, ich hatte öfter mal das Gefühl, dass die Ärzte sich nicht trauen, wirklich mir zu sagen, was wirklich Sache ist.
Voll.
So, und dann habe ich immer das Gefühl gehabt, okay, dann gehen die halt zu den Eltern. Ich meine, ich war 17, gerade so an der Schwelle, habe mich aber eigentlich ja erwachsen genug gefühlt, um alles zu wissen und habe mich dann oft so gefühlt, so, die nehmen mich nicht ernst, die, warum traut man mir das eigentlich nicht zu, dass ich das verarbeite? Deswegen finde ich das eigentlich voll schön, dass ihr sagt, okay, kindgerecht, aber zumindest ja, sie so viel wie möglich mit einbeziehen, ne? Also, weil das ist man ja irgendwie auch schuldig, oder? Also
ich, der Person. Ja, also die Therapeutin meinte, also die Therapeutin von meiner Tochter meinte dann, nee, sie findet es nicht so gut. Sie hat sich selber auch nochmal beraten lassen, weil jetzt geht es erstmal darum, sie hat ein gutes Organ bekommen und das soll rausgestellt werden, gerade in dieser kurzen Zeit nach der Transplantation. Also dieses, du hast ein gutes Organ bekommen, das Organ funktioniert und da drauf sozusagen, ne? Und diese Richtung Trauma unterwegs, also die Therapeutin, so ihr Spezialgebiet, wo ich dann dachte, ja, aber es soll ja auch nicht ein Weihnachtsmann aufgebaut werden, der dann irgendwann stirbt oder nicht existiert. Mhm. Also so diese Idee, die dann plötzlich platzt.
Ja.
Ne? Wir haben aber auch diese, in den Leitfaden sind ganz klar Statistiken drin, wo die ich eher in Frage stelle, die machen doch mehr Angst als alles andere. Also mir haben die Statistiken unglaublich Angst gemacht.
Ja.
Man muss sie erstmal richtig lesen können,
das ist das eine. Ja, ja.
Dann muss man sie halt einordnen, dann muss man sie auch noch für die für das eigene, für die eigene Geschichte auch einordnen. Also jeder Mensch hat ja eine andere Krankheitsgeschichte, ne? Ja. Und das ist ja schon hochkomplex. Und deswegen, weil du gesagt hast, die Ärzte verraten einem nicht alles, ja, aber sie wissen halt auch nicht alles. Und das sind auch Statistiken, die irgendwie von bis gehen und das ist schwierig.
Ja, ne? Ja, wobei so verraten einem nicht alles, ich finde, es gehört dann dazu, dann doch zu verraten, wenn die Ärzte oder ich habe immer gespürt, die Ärzte wissen eigentlich, dass ich nicht mehr lange lebe. So und das fand ich immer so, warum sagt ihr es mir dann nicht einfach? Dann kann ich mich zumindest darauf vorbereiten, statt irgendwie so zu tun, ja, es gibt noch 30.000 Chancen. Vielleicht denken sie es auch selber. Ja, kann sein. Aber Ehrlichkeit, glaube ich, ist in dem Moment das einzig Richtige. Um dann auch mit fairen Karten zu spielen. Also.
Was hätten die Ärzte, wenn man jetzt medizinisch guckt, dir für nach der Transplantation erzählen sollen oder können? Ja, oder was hättest du dir gewünscht?
Was hätte ich mir gewünscht? Ich hätte mir gewünscht, dass man mehr über die Nebenwirkungen spricht, tatsächlich der Medikamente. Weil das war echt, also innerhalb der ersten 1-2 Jahre waren die wirklich heftig. Also gerade so vom Cortison.
Erzähl mal.
Ja, also.
Heute erzählen wir alles, was die dir nicht verraten. Was war los mit den Medikamenten, mit den Nebenwirkungen?
Naja, also das Cortison hat ja diverse Nebenwirkungen von Stimmungsschwankungen über irgendwie Wassereinlagerung, über, keine Ahnung, vermehrte Körperbehaarung, mehr Schwitzen, mehr Hormone, keine Ahnung, Stress. Also es war ja irgendwie alles auf einmal. Mhm. Dann mein eines Immunsuppressiva, was ich nehme, Cyclosporin, hat irgendwie ja auch so fiese Nebenwirkungen gehabt, irgendwie, dass ich dann plötzlich so am ganzen Körper als 18-jährige Teenagerin irgendwie eine Körperbehaarung plötzlich bekommen habe. Ja. Die ist ja dann Gott sei Dank auch wieder weggegangen, aber das war für mich erstmal so das Ende der Welt. Ja, dann auch so, also ich habe lange überlegt, auch zu Hause jetzt die Woche, was hat mir denn keiner verraten, auch so was das eigentlich für eine psychische Herausforderung dann in den Jahren da drauf ist. So, also
ich glaube, da ist die Umsetzung noch nicht so weit und die Wissenschaft auch noch nicht. Also es gibt Wissenschaft dazu, auch zum Umgang, zu, dass du eine größere Wahrscheinlichkeit hast, eine PTBS zu entwickeln, posttraumatische Belastungsstörung. Ja. Es gibt halt aber auch wieder dazu Statistiken, dass du, wenn du die überwunden hast, einen positiveren Wachstum hast, ja, also dass du leichter oder besser rauskommst, ich weiß nicht, wie man es formuliert.
Ja.
Das heißt, auch das geht in beide Richtungen. Ne? Ja. Also einerseits kann man schwieriger, andererseits dann doch wieder eine Resilienz aufbauen danach, also positiv. Ja. Aber die Ärzte und Ärztinnen, die sind ja erstmal eine sehr medizinische Perspektive. Klar. Sie wollen, okay, hier ist ein körperliches Problem, du wirst sterben. Oder du wirst transplantiert, dann haben sie dein Leben quasi gerettet oder dein Leben wurde gerettet und dann lebst du erstmal. Und wenn man, also geschichtlich gesehen, transplantieren wir einfach noch gar nicht so lange.
Nee, genau.
Das heißt, so richtig viel gibt es gar nicht dazu und die Ärzte wissen ja gar nicht, wie ist denn die psychische Seite. Das heißt, da müssen dann erstmal Leute von der anderen Seite drauf gucken und sagen, so und so sieht's aus.
Ja.
Dann fehlt die Schnittstelle aber zwischen Ärztinnen. Und wieder zu Hause ankommen, denn da? Da ist einfach keiner.
Nee, da ist keiner, ja. Das meinte ich, ne? Also ich war in der Reha, da hatte ich 2-3 Vorträge zum Essen. Ja. Ne? Und da wird einem ja von A bis Z alles aufgetischt, was man nicht mehr essen darf. Ja. Wo ich dann auch dachte, wieso darf ich mein Leben lang keine Schokolade mehr essen? Das ist doch unfair.
Schönes Bild mit aufgetischt. Also eigentlich tischen sie einem leere Teller auf.
Ja, und sagen, genau. Irgendwie, ich dachte so, hä, das alles darf ich nie mehr essen in meinem Leben. Was ist das denn? So das auch, ne? Wusste ich ja alles gar nicht vorher.
Aber wir machen es konkret, wenn jetzt jemand den Podcast hört und keine Ahnung hat von Transplantation, isst du Schokolade?
Ich esse alles. Ja. Okay. Alles, was auf, nein, nicht alles, aber vieles, was auf der Liste steht, esse ich mittlerweile. Bei euch ja ähnlich, oder? Also ihr achtet ja.
Grapefruit also, nicht, glaube ich.
Ja, klar,
ich,
okay. Ja.
Ne, es gibt genau. Ein, zwei Sachen. Ja. Das Grapefruit,
ja. Ja, genau, und, Grapefruit wegen der Immunsuppressiva, genau.
Ja. Genau, wegen der, weil das auf den spiegelnden Einfluss haben kann. Genau, aber ansonsten, ja, voll, also sehr viel und natürlich viel, also genau, also nicht so, dass man, ich meine, wir sind immer noch mit Softeis, außer Softeismaschine machen wir nicht.
Meinst du,
so, wir haben so einzelne Regeln, die sozusagen nach dem ersten Jahr, muss man vielleicht auch nochmal erklären, das erste halbe Jahr bei Lungentransplantation ist sehr streng.
Ja.
Da waren wir unglaublich penibel mit der Hygiene und allem.
Klar.
Dann das nächste halbe Jahr, also zwischen 6 Monaten und ein Jahr, ist man auch noch sehr streng und danach ein bisschen lockerer. Das hat einfach den Grund, weil man die Immunsuppressiva, also das Immunsystem wieder ein bisschen mehr aktiviert.
Ja, genau.
Das erste Jahr ist das Immunsystem sehr weit runtergefahren, damit der Körper die Lunge erstmal annimmt.
Ja, was ich eben auch spannend, oder was einem auch keiner gesagt hat, beziehungsweise so ein bisschen gesagt hat, aber das wirklich, beziehungsweise was mir jemand gesagt hat und was mir vielleicht hätte keiner sagen sollen, ist, dass ja, ich kann mich glücklich schätzen, wenn ich das erste Jahr überlebe. Und wenn ich dann das erste Jahr überlebt habe, dann ist es okay, aber dann ist die nächste Hürde die 5 Jahre. Ja. Und nochmal, um auf die Statistiken zurückzukommen, ich habe dann irgendwie innerhalb des ersten Jahres oder die ersten 2 Jahre angefangen, die Statistiken zu lesen. Und was einem auch keiner sagt, was ich auch erstmal erfragt habe, ist, dass in den Statistiken ja auch nicht nur die Tode aufgrund der Transplantation sind. Also bei den Herztransplantierten zum Beispiel sind das ja auch alle, die dann aufgrund eines Autounfalls sterben oder aufgrund irgendwas anderem. Und die kommen ja alle mit rein in die Statistiken. Ja. So, und das, ne, zum Punkt, wo erstmal Statistiken lesen lernen können. Ich habe das gelesen und dachte, okay, gut, nach 5 Jahren leben irgendwie nur noch, weiß ich nicht, was es damals waren, 40% oder so. Da war für mich vorbei so. Also wieso, ja, wie soll ich überhaupt überleben?
Genau, aber glaubst du, jetzt mal eine Frage, diese Information müsste man differenzieren für die Patientinnen?
Naja, also entweder man packt Statistiken rein und erklärt sie dann vielleicht auch mal oder keine Ahnung, ob man in der Reha vielleicht mal so einen Vortrag darüber, über die Lebenserwartung macht. Also, dass man irgendwie,
stimmt,
man kann ja, wäre sinnvoll. Ja, also einem kann ja bewusst sein, dass man vielleicht nicht so lange lebt, aber dann doch bitte irgendwie auch mit einem gewissen Optimismus, das ist ja mittlerweile, keine Ahnung, dann bring doch auch Statistiken rein, dass es mittlerweile Leute gibt, die seit 30, 40 Jahren transplantiert sind.
Ja, ich kenne eine Frau, die lebt seit 30 Jahren in der Lunge.
Ja, eben. Ja. So, also das wäre doch genauso schön. Also ich glaube, es gehört beides dazu, die Akzeptanz das und die Akzeptanz, dass es aber eben auch irgendwie ewig sein kann. Ewig mal gucken, aber ja.
Also als Perspektive Eltern mit einem transplantierten Kind, was dir keiner verrät, definitiv im ersten Jahr Überforderung.
Ja.
Also ich komme aus einer akut, meine Tochter schwebt in Lebensgefahr, Phase zu, sie hat überlebt, zu, wir sind jetzt wieder zu Hause, sie darf ein Jahr nicht in die Schule gehen, was nicht bei Herztransplantierten so ist, aber bei Lungentransplantierten wird es empfohlen, wegen Ansteckungsgefahr, weil das erste Jahr so weit das Immunsystem runtergefahren ist. So, das heißt, irgendwie muss man Geld verdienen als Eltern.
Ja.
Das heißt, man muss arbeiten gehen. Man hat 24/7 das Kind zu Hause. Nicht nur das, vorher war ja im Krankenhaus, war nur, okay, man ist da fürs Kind. Jetzt heißt es aber, einen Alltag wiederherstellen, aber ohne Schule. Dann kann es auch keine größeren Gruppen besuchen. Dann hat man einen Behindertenausweis, den man beantragt. Dann hat man einen Pflegegrad, den man beantragt. Dann hat man eine Reinigungskraft, die 2-mal die Woche kommt, weil man jeden Tag muss mir Küche und Bad saugen und wischen.
Ja.
Plus alle Oberflächen reinigen mit einem Hygienetuch. Dann haben wir eine Einzelfallhelferin beantragt, dann hat sie Hausunterricht bekommen, aber nur 2-mal die Woche, 1,5 Stunden.
Ja.
Das heißt, da habe ich dann auch noch einen Hauslehrer zusätzlich engagiert. Dann hat man diese ganzen Leute, die man koordinieren musste. Dann ist Maler krank, also alle wieder absagen. Mhm. Also für mich war so die ersten 6 Monate danach Überforderung, weil man denkt, sie hat überlebt, ich müsste mich freuen, aber man ist selber gar nicht so weit, dass man sich beschäftigen kann mit dem, was passiert ist, dass man das in irgendeiner Form verarbeiten kann.
Ja.
Und was Ruhe und Kraft reingebracht hat, war eine familienorientierte Reha, wo wir mit allen 3 Kindern waren, wir beide Erwachsenen, einen Monat da. Man musste nicht auf Hygiene achten, das haben die dort gemacht. Man musste nicht Essen kochen, man konnte sich um sich kümmern, die Kinder wurden auch betreut und man konnte als Familie wieder zusammenwachsen. Aber das hat mir keiner vorher verraten, dass man sozusagen gar nicht in so ein, oh geil, man ist zu Hause, sondern völlig so, oh mein Gott,
nicht.
Wir sind jetzt in einem neuen Leben.
Ja.
Also ein Leben danach heißt, man muss sich auseinandersetzen mit Lebenserwartung, mit Hygienemaßnahmen, mit Umgang, mit was heißt denn das jetzt? Wo ist denn alle unsere Rollen? Irgendwie wurden einmal durcheinander gewirbelt.
Ja, genau.
Wo sieht sie sich? Wie kann ich mich schützen als Elternteil?
Ja.
Und so weiter. Also das waren Themen. Auf der belastenden Seite, sage ich mal so, gab aber auch ganz viele Themen danach, was einem keiner erzählt hat. Ich habe eine neue Perspektive aufs Leben gekriegt. Ich habe schöne Sichtweisen. Ich genieße das Leben viel bunter als vorher.
Ja.
Ich bin dankbarer für Sachen, die passieren. Und das sind Worte, die man irgendwo gehört hat, die man gar nicht verstanden hat, die man erst nachfühlen kann, wenn man tatsächlich das erlebt hat.
Ja. Würde ich überall zustimmen, vor allem auch die positive Seite, die wird ja auch viel zu wenig erwähnt, finde ich.
Ja.
Was ich vielleicht noch ergänzen würde, so aus Sicht eines Teenagers, der damals transplantiert worden ist, was dir keiner sagt, so die Identitätsfindung ja. dann und vielleicht auch so dieses, du bist endlich gesund und jetzt rebellierst du, jetzt kannst du leben. Also so dieses ganze Thema, was dann noch mit reinspielt und auch so Zukunftsperspektiven. Also dann, das ist ja das Jahr, wo man vielleicht Abi macht oder dann wieder in die Schule geht und wie will ich eigentlich leben? Was will ich erreichen in meinem Leben und so weiter? Also diese ganze Perspektive, glaube ich, kommt noch mit hinzu. Und alles andere, was du gesagt hast, da gehe ich voll mit. Also das sind genau die Dinge, wo ich gesagt hätte, das sagt dir einfach auch keiner am Ende, am Anfang so. Ja.
Gibt es noch irgendwas, was dir einfällt, was dir keiner sagt?
Lass mir keiner
Wir sind zum Schluss jetzt ganz schön noch in so ein Feuerwerk von Sachen ja, ja. gekommen. Was
ja,
gut
aber
ist, glaube ich, dass man...
Zusammenfassung, ich finde es super. Wie gesagt, ich glaube, es gibt einen Unterschied, ob man jetzt eine lange Vorgeschichte hatte, ja. eine kurze Vorgeschichte ja. hatte, ob man da reingeworfen wurde, ob man ja. schon mit einer Krankheit geboren ja. ist, ob man sich darauf vorbereiten kann, ob man sich nicht darauf vorbereiten kann. Das sind alles so, glaube ich, Unterschiede und... aber es gibt viel, was einem nicht gesagt wird, weil man vielleicht auch gar nicht so die Zeit hat, das überhaupt auch alles zu sagen, zu verarbeiten. Viel gilt wahrscheinlich selber herausfinden.
Ja.
Und ich glaube, so das Wichtigste, ich weiß nicht, wie ihr es empfunden habt, aber so auch seinen eigenen Weg zu finden. Also ja. so zu sagen, okay, ich mache das so und so, auch wenn das irgendwie sich für mich oder rein aus medizinischer Sicht vielleicht sich blöd oder komisch ist, sich blöd anfühlt, falsch ist. Nee, wenn es sich für mich richtig anfühlt, dann glaube ich, ist es okay. Also dann würde ich es auch immer so machen. So.
Ich glaube danach, vor allen Dingen in dieser Zeit, danach in dem ersten Jahr, ist für sich Zeit nehmen. Egal, ob man transplantiert ist, Partner von einer Transplantierten,
ja.
ob man direkt im Zusammenhang steht. Also Zeit nehmen,
ja.
um genau sich zu sortieren, zu gucken, wie will ich mein Leben leben, Zeit nehmen, sich ausrichten zu können, weil ja. die braucht man.
Ja, so. Ja, absolut. Geh ich mit. Und nicht nur ein Jahr. Ich würde fast sagen, ein Leben, ja. Ein Leben, transplantiertes Leben lang, ja. glaube ich.
Genau, das verrät ja keiner. Das ist, ja. glaube ich, ja. für mich auch so ein Schlüsselerlebnis.
Ja.
Es ist, ein Leben lang ist ja. man Klar. in einem Prozess.
Ja.
Aber dieser Prozess muss gar nicht negativ sein. Man mhm. hat ein Leben mit Medizin, aber man kann ein sehr schönes Leben haben.
Absolut.
Wenn man sich das Leben schön macht. So,
absolut.
Ne? Du bist der lebende Beweis.
Eben. 15 Jahre.
Aber meine Erfahrung ist auch durch den Podcast Das Wunder Transplantation, ich erlebe sehr, sehr lebensbejahende Menschen.
Ja.
Unglaublich.
Ja.
Das ist.
Aber ist doch total schön.
Auch schön. Verrät ja. einem auch vorher keiner.
Ja, finde ich auch. Ja, ja, absolut. Ja, also wie gesagt, ne, viel Arbeit steckt dahinter, glaube ich, bei allen ja. Transplantierten. Aber du hast es vorhin erwähnt, man sieht das Leben schöner, man kostet es aus, man ist
Geht
froh,
auch
dass
so.
Man lebt. Absolut,
ja.
absolut. Ja. Also, ja.
Ich finde, das sind fast schöne Schlussworte. Also, jetzt ganz kurz noch Werbung eingestreut. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, vergebt 5 Sterne, egal wo ihr ihn hört. Ansonsten könnt ihr auch einen virtuellen Kaffee ausgeben unter www.buymeacoffee.com/archieclub. Wenn ihr mich als Comedian unterstützen wollt, auf allen Social Media Kanälen bin ich unterwegs. Hinterlasst einen Like, auch gerne kommentiert oder schreibt mir eine Nachricht. Und die Anna hat ein Buch, was ganz yeah. bald veröffentlicht wird.
Ja, ja, genau.
Willst du den Titel einmal nennen?
Ja, weil es trotzdem schlägt. Da verarbeite ich meine eigenen Erlebnisse zum Thema Transplantation, möchte das Thema Organspende ganz grob thematisieren, die psychische Seite, die medizinische Seite, ist ein Roman, findet ihr auf meinem Social-Media-Kanal, Anna yeah. K. Wagner.
Anna K. Wagner.
Wagner, genau.
Sehr
ja.
gut.
Und ich freue mich, wenn ihr vorbeiguckt, immer. Und ja, ab demnächst verfügbar das Buch.
Ja, yeah, ich freue mich auf die nächste Folge Transplant Talk mit dir.
Ich mich auch schon.
Schöne Zeit.
Danke dir auch.